Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ein Mensch, dem Sie vertrauen, zu Ihnen kommen würde und sagen würde, du musst mal wieder ein bisschen auf dein geistliches Leben achten, oder es wäre besser, wenn du mal wieder überprüfst, ob du in Frieden lebst, was würden Sie dann machen? Worauf würden Sie gucken? Was wären für Sie Indizien, ob Sie den richtigen Weg gehen? Unser heutiger Predigttext steht mitten in der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Und dort fordert Jesus im ersten Satz zu eben dieser Besinnung auf, wenn er sagt, hab Acht auf eure Gerechtigkeit. Was meint Jesus damit? Hab Acht auf eure Gerechtigkeit. Am Aufbau der Bergpredigt lässt sich schon ablesen, was sich hinter diesem zentralen Begriff verbirgt. Die Bergpredigt ist symmetrisch um ihr Zentrum, das Vaterunser, aufgebaut. Der Predigttext steht direkt vor dem Herrengebet mit dem Thema Almosen. Direkt nach dem Vaterunser geht es um das Thema Fasten. Diese Trias, Almosen geben, beten, fasten, ist nicht zufällig das Zentrum dieser bedeutenden Rede Jesu. Erfüllte jemand diese drei Aufgaben, galt er zur Zeit Jesu als gerecht. Sie benennen die drei Bereiche des geistlichen Lebens. Dabei geht es genauer gesagt um Beziehungsgerechtigkeit und um die Frage, werde ich den grundlegenden Beziehungen in meinem Leben gerecht? Werde ich den engsten Menschen in meinem Leben gerecht? Das Almosengeben steht hier für die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Wie steht es mit meiner Barmherzigkeit, mit meiner Hilfsbereitschaft meinen Mitmenschen gegenüber? Das Beten steht für die Beziehung zu Gott. Bin ich mit Gott im Gespräch? Verbringe ich Zeit mit ihm? Das Fasten steht für die Beziehung zu mir selbst. Bin ich im Kontakt zu mir selbst, zu meinen Gefühlen, zu meinem Körper, zu meinem Geist? Wenn Gerechtigkeit also das zentrale Thema Jesu in der Bergpredigt ist, dann geht es um eben diese drei Bereiche: die Beziehung zu Gott, zu anderen und zu mir selbst. Und diese drei Dimensionen der Gerechtigkeit sind eng miteinander verknüpft. Und daher ist es wichtig, sie präsent zu haben, wenn wir uns jetzt das Thema Almosen anschauen in unserem Bibeltext, in unserem Predigttext. Ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6 von den Almosen. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr die nicht vor den Menschen zur Schau stellt, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir her posaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Liebe Gemeinde, Jesus spricht hier einige Pharisäer an. Er sagt, achtet auf eure Gerechtigkeit. Mit der Beziehung zu euren Mitmenschen ist etwas nicht in Ordnung. Ich sehe das an euren Almosen. Ist das nicht komisch, dass er gerade sie anspricht? Die Pharisäer sind es doch, die es besonders ernst mit dem Glauben, die besonders fromm sind. Die drei wichtigsten Aufgaben des geistlichen Lebens scheinen sie alle zu erfüllen: beten, fasten und vor allem Almosen geben. Jesus hat doch selbst gesehen, wie sie Almosen gegeben haben. Er hat doch gesehen, wie sie barmherzig sind zu ihren Nächsten. Was ist falsch an ihrer Gerechtigkeit? Warum werden sie ihren Mitmenschen nicht gerecht? Fakt ist, sie helfen durch ihre Almosen. Jetzt sagt Jesus aber, wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir her posaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Jesus wirft den Pharisäern vor, dass sie ihren Nächsten nur helfen, um die Anerkennung ihrer Mitmenschen zu bekommen. Ihm geht es also darum, wie sie helfen. Es geht ihm um ihre innere Einstellung zu den guten Taten ihren Mitmenschen gegenüber. Jetzt könnte einer der Pharisäer auch denken, es kann euch doch egal sein, welche Motivation mich treibt. Die Hauptsache ist doch, dass ich Gutes tue. Was willst du meine guten Taten jetzt schlecht machen? Das ist doch paradox. Oder auf sich selbst bezogen, es ist mir egal, was mich zu meiner Hilfe treibt. Warum sollte ich da in mich hineinhorchen? Auf die Taten und die Ergebnisse kommt es an, auf nichts anderes. Die Kritik Jesu an dem Verhalten der Pharisäer dem Bedürftigen gegenüber jedoch bleibt. Und sie ist fundamental. Ihr verfehlt die Gerechtigkeit Gottes nicht nur ein bisschen, sondern vollkommen. Das ist der harte Vorwurf Jesu, liest man über den Bibeltext hinaus, die ganze Bergpredigt und das übrige Evangelium des Matthäus. In Kapitel 23 warnt er zum Beispiel auch vor ihrer geheuchelten Gerechtigkeit. Ihr, die ihr die Außenseite des Bechers und der Schüssel reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Jesus erweitert hier den Blick von der äußeren sichtbaren auf die innere und für die Augen unsichtbare Welt. Er schaut auf das Herz und die Motivation. Dieser Konflikt, der hier beschrieben wird, der erinnert mich ein bisschen an ein Ereignis vor einigen Jahren. Im Sommer 2002 hat sich Gerd Schröder beim damals sogenannten Jahrhunderthochwasser im Osten mit Gummistiefeln und hochgekrempelten Ärmeln filmen und fotografieren lassen. Vielleicht erinnern sich einige noch von Ihnen an die Bilder. Sie haben für viel Aufsehen gesorgt. Jetzt kann man sagen, Fakt ist, er hat den Menschen in Dresden und anderen Städten sehr geholfen. Er hat die Medienaufmerksamkeit auf ihr Schicksal gelenkt und somit seine Popularität genutzt, um die Deutschen, um das Volk, um die Menschen zur größten Spendenbereitschaft und auch Hilfsbereitschaft zu führen, die lange nicht gesehen wurde. Er hat den Betroffenen Hoffnung und Würde gegeben mit seiner Anwesenheit. Auf der anderen Seite sagen viele, dass eben dieser Auftritt dazu geführt hat, dass er im Oktober 2002 auch wieder Kanzler geworden ist. Es waren nicht wenige Kritiker, die ihm vorwarfen, er habe das nur gemacht, weil seine Wahlhelfer es ihm empfohlen haben. Damit kannst du richtig Sympathien gewinnen. Damit bekommst du einige Prozentpunkte, also mach das. Auch hier haben wir die gute Tat und zumindest die Vermutung einer zweifelhaften Motivation. Und wir sehen an diesem Beispiel, dass die Sache, die Jesus fordert, gar nicht so einfach ist. Denn was die Einstellung angeht, können wir nur schwer bis gar nicht über andere Menschen urteilen. Auch diese Aktion von Gerhard Schröder will ich jetzt auch gar nicht bewerten. Jesu Ermahnung ist nicht dafür da, damit wir andere damit urteilen. Sie zielt darauf ab, dass wir unser eigenes Herz prüfen. Was treibt uns also an? Können wir etwas von den Pharisäern und der egoistischen Hilfe zum eigenen Ruhm in uns erkennen? Schauen wir uns diese egoistische Hilfe etwas genauer an. Warum wird durch sie eigentlich Beziehung behindert oder zerstört? Die Pharisäer helfen doch. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Taten nur mein eigenes Selbstbewusstsein zu stützen suche oder nur mein soziales Ansehen aufpolieren möchte, dann verliere ich mein Gegenüber aus dem Blick. Es wird zu einem Objekt, das ich brauche, um mein eigenes Ansehen zu steigern oder mein gutes Selbstbild zu pflegen. Es entsteht aber keine Beziehung und kein Mitgefühl zwischen mir und meinem Gegenüber, wenn ich so eine Einstellung pflege. Ein kurzes Beispiel dazu. Ein Ehemann verhält sich seiner Frau gegenüber nur in der Öffentlichkeit hilfsbereit und freundlich. Und zu Hause ist es ganz anders. Um nach außen das Bild eines guten Ehemanns zu erzeugen und die anerkennenden Blicke der Menschen zu genießen, hält er ihr die Tür auf oder macht nette Komplimente, die andere aufschnappen könnten. Es ist klar, dass diese Freundlichkeit seiner Frau gegenüber oder für die Frau zumindest zwiespältig gesehen wird, weil sie ahnt, dass sie gar nicht so richtig damit gemeint ist, sondern eigentlich nur er selbst. Geht es diesem Menschen in erster Linie um sein Image, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er an den wahren Bedürfnissen seiner Frau vorbeihandelt, weil er sie nicht sieht. Sei es das Almosen geben oder die Freundlichkeit der Frau gegenüber. Die Tat kann gut sein, wenn man dabei aber nur an sich denkt, dann ist es eine egoistische Hilfe, die letztendlich keine Beziehung herstellt. Wie kann hier der Lösungsweg aussehen? Diese egoistische Hilfe, bei der man bei sich bleibt, ist ein Extrem. Um von dieser Selbstbezogenheit wegzukommen, verfallen einige in ein anderes Extrem. Sie versuchen, das Ideal des selbstlosen Helfers zu erfüllen. Jemand mit dieser Vorstellung würde sagen, natürlich muss Jesus solche Menschen zurechtweisen, die Anerkennung wollen. Gott allein gebührt die Ehre für unsere Taten. Alles, was wir tun, das tun wir allein für Gott und nicht für uns. Ob ich nun in der Gemeinde singe, tanze, bete, lese, spreche, meine Tatkraft einsetze oder meine Finanzen, das alles tue ich nicht zu meinem Wohl, sondern allein zur Ehre Gottes und zum Wohl der Gemeinde. Und deswegen darf ich mich auch nicht selber für diese Taten rühmen oder das Lob auskosten, das andere mir dafür geben. Diese Person möchte christlich leben, indem sie sich vollkommen aufopfert für andere. Sie sagt, ich bin nicht wichtig, sondern andere und ihre Bedürfnisse sind wichtig. Sei es ein anderer Mensch, sei es die Gemeinde, sei es Gott. Sie fällt dabei aber auf der anderen Seite vom Pferd. Es ist ebenso ein Irrweg. Denn wenn ich als Mitarbeiter davon ausgehe, dass all mein Tun selbstverständlich ist, dass ich keine Anerkennung für meinen Einsatz bekommen darf, weil wir in der Gemeinde alles nur für Gott tun, dann ist das ungesund. Jeder Einzelne, der heute hier ist, braucht lobende Worte. Worte wie, schön, dass du das gemacht hast. Oder vielen Dank für deine Hilfe, das ist echt toll von dir. Und wir brauchen es, dass wir für die Art und Weise, wie wir uns einbringen, gewürdigt werden. Das ist unser tägliches Brot. Wenn das aber nicht geschieht, dann ist das nicht nur schädlich für diese einzelne Person, die sich Zuspruch, Dankeschön und Anerkennung nicht zugestehen kann. Es kann auch schnell ungesund werden für die Gemeinschaft um sie herum. Denn wenn ich mir dieses Bedürfnis selber nicht eingestehe, dann kann es auch schnell passieren, dass ich auch meinen Brüdern und Schwestern die Anerkennung und Würdigung vorenthalte, die sie für ihren Einsatz nötig brauchen. Nach dem Motto, jetzt stellt euch nicht so an, ich verlange ja auch nicht jedes Mal ein Dankeschön. Das ist halt mein Dienst, der für jeden Christen normale Pflicht ist. Aber so gehen Menschen innerlich ein und ziehen sich früher oder später zurück. Und deswegen ist es wichtig, Kontakt herzustellen zu dem Gefühl der eigenen Bedürftigkeit, zu der Erkenntnis, ja, es tut mir gut, wenn ich ein gutes Wort bekomme vor meinem Mitmenschen. Und dann habe ich auch die Chance zu sehen, dass auch meine Nächsten mein Wort brauchen. Es hilft uns also nicht, von der egoistischen Hilfe in das Ideal der Selbstlosigkeit zu springen. Beide Einstellungen verhindern Begegnung und Beziehung. Und hier sehen wir auch, Jesus kritisiert hier nicht nur eine überhebliche Form des Almosengebens. Er sieht das Herz dieser Menschen und sieht ihre Not, weil sie sich selbst von den tragenden Beziehungen ihres Lebens trennen. Die Mahnung Jesu, hab Acht auf eure Gerechtigkeit, ist also ein Ruf zurück in die heile Beziehung mit anderen, mit sich selbst und mit Gott. Man könnte auch sagen, es ist ein Bußruf. Und an dieser Stelle möchte ich auf den Aufbau der Bergpredigt zurückkommen, um zu zeigen, wie die Umkehr geschehen kann. Das Vaterunser bildet nicht ohne Grund die genaue Mitte der Bergpredigt. In diesem besonderen Gebet, das Jesus den ersten Christen gelehrt hat, finden wir auch unsere Mitte wieder, wenn wir einmal das Gleichgewicht in unserem Leben verloren haben. Denn wir werden als Christen in diesem Gebet erinnert, wer wir im tiefsten sind. Wenn wir beten dürfen, unser Vater im Himmel, dann wird unsere Zusage erneuert, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Das ist das Zentrum unserer Identität. Wenn Jesus also sagt, betet, dann meint er, kehrt um und erinnert euch daran, dass ihr Söhne und Töchter Gottes seid. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes eures Vaters im Himmel. Und von hier aus der heilen Gottesbeziehung, können auch unsere übrigen Beziehungen wiederhergestellt werden. Warum? Die Zusage der Gotteskindschaft bedeutet, ich bin mehr als das, was ich tue. Ich bin mehr als das, was ich erkenne von mir. Das gilt für gute wie für schlechte Taten. Ich bin weder schlecht, wenn ich Schlechtes tue, noch muss ich Gutes tun, um mir meinen Wert zu erarbeiten. Immer bin ich mehr als meine Taten, als das, was ich schaffe. Und dieses Mehr erfahre ich, wenn ich mir wieder gewiss werde, dass ich Gottes Kind bin. Wenn ich weiß, wer ich bin und welchen Wert ich habe, wenn ich mir dessen wieder gewiss werde, dann kann ich meinen Mitmenschen auch freier gegenübertreten und ihnen aus vollem Herzen helfen. Ich kann die Bedürfnisse meines Gegenübers wahrnehmen und kann gleichzeitig über ein Lob besonders erfreut sein. Denn ich weiß, ich bin mehr als das, was ich tue. Ich bin ein Kind meines himmlischen Vaters. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.